Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich mache das immer gerne, damit man sich beim Zuhören irgendwie ein bisschen orientieren kann, möchte ich Ihnen heute sagen, der Predigttext kommt ganz am Ende der Predigt. Und wenn ich letzten Sonntag schon gewusst hätte, dass heute wieder ein Text aus dem Epheserbrief dran ist, ich hätte Ihnen und euch eine kleine Hausaufgabe gegeben, nämlich diesen Brief einfach mal zu Hause während der Woche zu lesen. Der ist nicht lang, sind nur 6 Kapitel. Und weil wir das jetzt letzte Woche nicht getan haben, gebe ich Ihnen die Hausaufgabe für die kommende Woche auf. Es ist ein sehr interessanter, mutmachender Brief, was es heißt, als Christ im Licht zu leben. Letztens habe ich 2 Pralinschachteln geschenkt bekommen. Ja, manchmal geht es mir gut. Meine Kinder haben die leider auch entdeckt. Und meine Große fragte auch sofort, Mama, welche sind die mit Alkohol, weil sie weiß, die sind dann für die Eltern. Und sie meinte, sind das die, wo draufsteht, mit Spirituosen. Und da habe ich gesagt, ja, genau, das sind die. Und die Lehrerin in mir fing auch gleich an zu erklären, dass in dem Wort Spirituosen das Wort Spirit oder Spiritus drinsteckt und dass das Latein ist und dass man das zum Beispiel auch für den Heiligen Geist verwendet, Spiritus Sanctus. Das war dann die Pfarrerin in mir. Aber sobald ich diesen Zusammenhang ausgesprochen hatte, wurde es ein bisschen schwierig. Was hatte denn jetzt der Geist im Alkohol mit dem Heiligen Geist zu tun? Beziehungsweise warum werden eigentlich alkoholische Getränke Spirituosen genannt? Ich wusste es nicht, ich bin ganz ehrlich. Ich habe im Internet ein bisschen gegoogelt. Ich hatte eine Vermutung und die wurde auch ein bisschen bestätigt, es stand nicht so ganz genau dort, aber die Herkunft dieses Wortes wird zurückgeführt bis ins 16. Jahrhundert und das war meine Vermutung, dass es irgendwas mit den Klöstern zu tun hat, da wurde ja auch Wein gebrannt, geistige Getränke, also Extrakt von Wein wird eben Spiritus genannt und seit dem 16. Jahrhundert im übertragenen Sinne. Ich will heute in der Predigt dieser Verbindung zwischen dem Geist in den Pralinen und dem Geist in uns auf die Spur gehen. Schon bei der Berichterstattung der Ausgießung des Heiligen Geistes sagen ja einige der umstehenden Leute über die 12 Jünger, es waren ja wieder 12, Matthias wurde hinzugewählt für Judas, der nicht mehr dabei war. Also die sagen, die haben doch nur zu viel getrunken. Luther übersetzt so schön, sie sind voll von süßem Wein. Also irgendwie mussten die Jünger so gewirkt haben, als ob sie betrunken wären. Losgelöst, locker, lustig, glücklich. Im Alten Testament wird das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist oft umschrieben, sie gerieten in Verzückung. Also auch da etwas, was eben nicht normal ist, was so wie wir uns normalerweise nicht verhalten. Und Paulus, der durch Handauflegung von Hananias den Heiligen Geist erhielt, der kannte diese Wirkung wahrscheinlich auch. Und er schreibt nun an die Epheser, betrinkt euch nicht, sondern lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Das ist doch mal eine Ansage. Irgendwie muss es also Gemeinsamkeiten zwischen Alkohol, Spirituosen und dem Spirit, dem Heiligen Geist geben. Aber es muss auch Unterschiede geben, denn sonst würde Paulus ja nicht sagen, und jetzt sage ich das mit der Luther-Übersetzung, sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch lieber mit dem Heiligen Geist erfüllen. Eine Gemeinsamkeit liegt ja schon klar auf der Hand, ich habe sie ja auch schon angesprochen. Die Wirkung, voll des Heiligen Geistes zu sein, scheint ähnlich wie beim Alkohol. Im Brief an die Galater steht, die Frucht, man könnte auch sagen die Wirkung des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Wer also den Heiligen Geist hat, empfindet ein Glücksgefühl. Der weiß sich geborgen. Der hat keine Angst vor der Zukunft. Er ist frei und voller Freude, Liebe, Frieden. Im Brief an die Korinther schreibt Paulus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also man ist losgelöst, frei von allen Sorgen. Und letzten Sonntag ging es ja auch genau um dieses Glücksgefühl, wenn man alles loslässt, was einen bisher gefangen genommen und unterdrückt hat. Und manchmal ist das leider eben auch das sich Befreien aus religiösen, einengenden Dogmen. Aber, und da sind wir bei einer nicht unwichtigen Schwierigkeit angekommen, das ist ja auch genau das, was vielen Christen Angst macht. Dieses freie, unbekannte, nicht einzuordnende und vielleicht auch unverständliche Wirken des Geistes Gottes. Der Mensch ist ja so veranlagt, dass er verstehen will. Wir wollen ja einordnen und klären. Und da macht uns Gott durch seinen Geist manchmal, nicht immer, aber manchmal, einen Strich durch die Rechnung. Jesus selbst hat über den Heiligen Geist gesagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren wird. Wenn wir also anfangen, darüber zu reden und uns Gedanken zu machen, dann kommen unzählige Fragen auf. Wir haben das am letzten Dienstag im Hauskreis gemacht. Wir haben uns gefragt, wir lesen nämlich gerade die Apostelgeschichte, wie wirkt denn der Geist Gottes? Muss da die Hand aufgelegt werden? Ab wann weiß man denn, dass man den Geist hat? Sind getaufte Menschen automatisch mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und muss mit dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist immer auch ein besonderes Zeichen wie Sprachengebet, Gebet oder Ähnliches folgen? Ich denke, wenn wir da anfangen, eine klare Lehre definieren zu wollen, die wir dann zur Kategorisierung von erfüllten und nicht erfüllten Christen anwenden wollen, dann werden wir höchstwahrscheinlich nie an ein Ende kommen, weil wir damit eigentlich versuchen, den Heiligen Geist einzufangen, der aber eben wie der Wind gar nicht eingefangen werden kann. Ich denke, die Lösung liegt darin, dass wir uns auf die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben konzentrieren und einfach Gott gegenüber im Gebet und in unserer grundsätzlichen Haltung ihm gegenüber unsere Offenheit und Bereitschaft signalisieren, dass wir gerne mit seinem Geist erfüllt werden wollen. Und dann wird Gott das auch tun. Und eigentlich wissen wir, wann wir den Geist haben, denn in der Bibel steht auch, der Geist selbst bezeugt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Also wer diesen Glauben hat, dass er Gottes Kind ist, der hat auch den Geist. Und ohne den Geist kann auch niemand bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Auch das steht in der Bibel. Ohne den Heiligen Geist geht eigentlich gar nichts im Leben eines Christen. Das zeigt uns die Bibel von der ersten Seite an bis zur letzten. In der Schöpfungsgeschichte spielt der Geist eine Rolle. Bei den Propheten spielt er immer wieder eine Rolle. In den Psalmen finden wir ihn wieder. Die Geschichte Jesu ist eine Geschichte des Heiligen Geistes. Auch die Geschichte der Apostel und der ersten Christen. Wer meint, es würde ausreichen, getauft zu sein, sich Christ zu nennen und ein äußerlich religiöses Leben zu führen, der lebt an der Wahrheit vorbei, anstatt mit ihr und in ihr. Denn Gott selbst ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das hat auch Jesus gesagt. Den Menschen, die gerne die Kontrolle haben, die nicht die Zügel aus der Hand legen wollen oder Angst haben vor dem, was da Besitz von ihnen ergreifen könnte, denen möchte ich sagen, die Freiheit, die Gottes Geist schenkt, hat nichts mit Zügellosigkeit zu tun, wie es in manchen fragwürdigen Gruppierungen vielleicht auch zu beobachten ist. Im Galaterbrief steht nämlich als letztes Kennzeichen der Frucht bzw. der Wirkung des Heiligen Geistes die Selbstbeherrschung, die Keuschheit. Ja, der Heilige Geist schenkt Freiheit und ein Gefühl von Losgelöstsein, Vertrauen. Aber er schenkt die Freiheit nicht als Deckmantel für die Bosheit. Paulus schreibt einen Vers vor dem Predigtext, den ich nachher vorlese. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Und er schreibt diesen Weckruf nicht an ungläubige Menschen, die noch nie was von Gott oder von Jesus gehört haben, sondern er schreibt es an diejenigen, die schon zum Glauben gefunden hatten. Man könnte also mit anderen Worten sagen, wach auf, der du dich Christ nennst und denkst, Gott liebt mich so, wie ich bin, darum kann ich meinen Lastern auch ruhig nachgehen. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, wird er dir die Rückmeldung geben, dass eine liederliche, zügellose Lebensweise nicht als Tempel für den Heiligen Geist dienen kann. Also, Gottes Geist schenkt nicht nur das Gefühl von Freiheit, Vertrauen und Loslassen, sondern gleichzeitig gibt er einem die Fähigkeit, sich an Gottes Gebote zu halten, die Sünde zu beherrschen, beziehungsweise sich nicht von der Lüge der Sünde blenden zu lassen. Das war der erste Auftrag an Kain. Die Sünde lauert vor der Tür, aber du herrsche über sie. Und der Heilige Geist gibt dir die Kraft, darüber zu herrschen. Beim Alkohol funktioniert das ja genau andersherum. Der gibt dir vielleicht auch erstmal ein gutes Gefühl, aber hinterher, je nachdem wie viel man trinkt, am nächsten Morgen zahlst du die Rechnung mit Muskelkater oder Kopfschmerzen oder Übelkeit. Dein Geldbeutel wird kleiner und dein Bauch wird immer dicker. Der Alkohol gaukelt uns vor, dass wir die Probleme und Sorgen des Alltags loslassen können. Aber hinterher hast du nicht nur die Probleme immer noch, sondern du hast ein noch viel größeres Problem dazu. Und da sind wir auch schon bei den Unterschieden angelangt, die übrigens viel mehr sind als die Gemeinsamkeiten. Ich hatte es gerade genannt, der Alkohol kostet etwas. Das ist hier in Deutschland nicht ganz so schlimm. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber in Island, wo ich ja einige Jahre gelebt habe, und in anderen skandinavischen Ländern ist das so, da kostet der Alkohol ein Vermögen. Und das Unglaubliche ist, die Leute bezahlen den hohen Preis. Und nicht nur das, sie haben sogar so ein Verlangen nach Alkohol, dass sie ihn sich heimlich selbst brennen. Brennewin heißt das dann so schön. Und ich denke, das ist in anderen Ländern der Erde sicherlich ähnlich. Die Wirkung des Alkohols, die ist verführerisch. Das zeigt aber auch, der Mensch hat ein Bedürfnis danach loszulassen. Der Mensch hat ein Bedürfnis danach, sorgenfrei zu sein, Glücksgefühle in sich zu tragen. Und dieses Bedürfnis an sich ist nicht schlecht. Gott weiß, dass wir so sind, er hat uns so geschaffen. Aber er will dem Menschen etwas geben, was dieses Bedürfnis stillt, ohne dabei den Körper kaputt zu machen und ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Der Heilige Geist kostet nämlich nichts. In unserem Hauskreis haben wir beim letzten Mal in der Apostelgeschichte gelesen, wie ein Zauberer namens Simon zum Glauben kam, sich taufen ließ, und dann steht da geschrieben im 8. Kapitel: Als Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, wenn die Apostel den Leuten die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte: Verleiht doch auch mir diese Fähigkeit. Ich möchte, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Und Petrus sagt klipp und klar: Fahr zur Hölle mit deinem Geld. Denkst du wirklich, dass man Gottes Geschenk mit Geld kaufen kann? Wissen Sie, eigentlich machen die Leute heute doch nichts anderes, wenn sie ihr ganzes Geld für Alkohol oder Drogen, Fitness, Schönheit oder ihr Image ausgeben. Sie wollen etwas bezahlen, was Gott ihnen eigentlich umsonst schenken will. Verstehen Sie mich nicht falsch, alle dieser Dinge sind in Maßen natürlich gut für den Menschen. Ich spreche hier von einem Suchtverhalten. Und darum mahnt Paulus auch nicht umsonst: Lasst euch doch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Der tut euch gut. Der schenkt euch Schönheit, der hält euch gesund, der zeigt euch, was gut für euer Leben ist und was nicht. Der macht euch dankbar und der erfüllt euer Herz mit Freude, mit Frieden, mit Vertrauen und Zuversicht. Und beim Propheten Jesaja heißt es so schön, und das sind Worte, die Gott selbst ausspricht: Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Zeugen für Gottes Liebe und für den auferstandenen Christus sein zu können in dieser Welt. Ohne ihn geht es nicht. Paulus sagt: Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Ich glaube, anders kann man das heute, 2000 Jahre später, auch nicht sagen. Die vielen Kriege zerstören so viele Menschenleben, aber sie sind doch gleichzeitig auch ein Weckruf an uns, an alle Menschen, das eigene Leben zum Guten zu nutzen. Darum möchte ich auch euch sagen, nutzt die Zeit, nutzt die Lebenszeit, die euch gegeben ist. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, damit ihr der Hoffnung ein Gesicht geben könnt. Damit das Ziel und die Absicht Gottes mit unserem Leben und mit dieser Schöpfung offenbar wird. Und ja, wir seufzen, ja, wir leiden mit dieser Welt. Und ja, wir wissen nicht immer, wie alles zusammenhängt und wir können nicht alle Fragen beantworten. Aber all das muss und darf uns nicht daran hindern, nach Gott zu fragen, ihn zu suchen, ihm unser Herz zu öffnen. Der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, heißt es im 8. Kapitel im Römerbrief. Also vertraut doch darauf, dass Gott die Sprache eures Herzens versteht. Selbst wenn ihr nicht versteht, was jedes einzelne Wort in der Bibel bedeutet, oder wenn ihr anfangt, ins Fragen zu kommen, weil ihr Widersprüche entdeckt, oder weil eure Lebenserfahrung eine andere ist, oder weil euer Verstand euch etwas anderes sagt. Der Spiritus, also ursprünglich der Lebensatem, ist in jedem Menschen und es steht in der Verantwortung eines jeden Menschen, in welchem Gefäß er diesen Spirit bewahrt. Ist das ein Tempel und der Geist ein Geheiligter? Oder ist es eine Räuberhöhle und der Geist ein Sündvoller? Im Hebräischen hat ja das Wort Ruach auch die Bedeutung von Atem, Windhauch und eben Geist, genauso wie im Lateinischen der Spiritus. Bei dem deutschen Wort Geist können wir diese drei Bedeutungen nur noch erahnen. Und doch fassen sie so gut zusammen, worum es beim Heiligen Geist geht. Es geht nämlich um den Lebensatem, der von Gott, dem Schöpfer dieser Welt, kommt, der uns auch wieder mit hineinnimmt in die Gemeinschaft mit Gott. Und es geht um den Wind, der Bewegung in unser Leben bringt, aber den wir eben nicht kontrollieren können, sondern der unser Vertrauen fordert. Und es ist der Geist, der uns zu geistlichen Menschen macht, die diese Welt dringend braucht. Nicht nur im Ausland als Missionare, die wir irgendwo hinschicken, sondern auch hier in Deutschland. Bevor ich zum Schluss der Predigt den Text im Zusammenhang vorlese aus dem 5. Kapitel des Briefes an die Epheser, möchte ich nur noch erwähnen für alle Weinliebhaber unter uns, dass Paulus bestimmt nichts gegen Pralinen mit Wein gehabt hätte. Paulus schreibt: Darum achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Seid also nicht uneinsichtig, sondern begreift, was der Herr von euch erwartet. Betrinkt euch nicht, denn zu viel Wein verführt zu einem liederlichen Lebenswandel. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter, wie es die Ehrfurcht vor Christus verlangt. Amen.